Wir betraten ein kleines, fast quadratisches Gemach. Es hatte eine hohe Decke und hohe, in schräg zulaufende Laibungen eingelassene Fenster. Da sind wir. Sie zeigte nach oben. Wundervolle Wolken von Farben wogten, schimmerten, vibrierten über uns. Dr. Brightman faltete die Hände. Sehen Sie, Kandaulis und Gyges. Als wir das Zimmer betraten, schien es zunächst leer zu sein. Eine Sekunde später zeigte sich jedoch, dass noch zwei andere Personen zugegen waren. Die unkonventionelle Position, die beide einzunehmen gewählt hatten, verbarg, tarnte gewissermaßen für einen kurzen Moment ihre auf dem Rücken liegenden Körper, einen weiblichen und einen männlichen. Um besser und mit höchster Bequemlichkeit gerade hoch auf den Tiepolo blicken zu können, lagen sie mit dem Gesicht nach oben und den Füßen gegeneinander auf zwei steinernen Konsolen sitzen, die auf beiden Seiten der Nische eines hohen Giebelfensters angebracht waren. Das gleißende Licht der hereinflutenden Sonne hatte dazu beigetragen, das Paar unsichtbar zu machen. Auf den ersten Blick schienen die beiden ohnmächtig zu sein oder, eine andere Möglichkeit, kurz zuvor in der näheren Umgebung einen plötzlichen Tod erlitten zu haben, dessen Abruptheit es nötig gemacht hatte, sie dort in einer Art Notleichenhalle abzulegen, damit die Körper aus dem Weg waren, bevor sie endgültig weggeschafft wurden. Dr. Brightman, die die liegenden Gestalten ebenfalls gesehen hatte, warf mir einen schnellen, missbilligenden Blick zu, begann aber, ohne ihre Position zu kommentieren, laut mit ihren Ausführungen über die Decke. Wie Russell Gwinnett sagte, man wird ein wenig an die Iphigenia in der Villa Valmarana erinnert oder an das Bild Mars und Venus dort. Die gewohnte, vollendete Kunst in der Behandlung der Luftperspektive. Die Frau des Kandaulis, Gautier nennt sie Nysia, aber ich vermute, der Name wurde von ihm erfunden, ist offensichtlich das gleiche Modell wie die Tochter des Pharao in die Auffindung des Moses in Edinburgh und auch die Dame in all den Antonius- und Kleopatra-Sequenzen, zum Beispiel in jenen im Palazzo Labia, die ich einmal das Glück hatte zu sehen. Um einen Irrtum auszuschließen, warf ich einen weiteren schnellen Blick auf das Paar, das auf den Bänken unter dem Fenster lag. Ich hatte mich nicht getäuscht. Sie waren ausreichend weit entfernt, um Dr. Brightman leise mitzuteilen, dass wir uns in der Gegenwart ihrer sexuell sehr attraktiven Dame befänden, der, wie impliziert worden war, Heroine des L'Après-Midi d'un Monstre. Die horizontale Gestalt auf der linken Seite war zweifellos Pamela Whitmerpool. Der Mann rechts, der dort wie eine Steinfigur von exzeptioneller Länge auf einem Sarg lag, war mir unbekannt. Wie gewöhnlich blieb Dr. Brightman gelassen. Sie rückte ihre Brille zurecht, um, wenn der Augenblick kam, einen gründlicheren Blick auf Pamela werfen zu können, schaute aber einige Sekunden lang weiter nach oben. Gleichzeitig verriet ihr Ton das scharfe Interesse, das sie angesichts dieser Entdeckung empfand. »Lady Whitmerpool? Wirklich? Ich werde meinen ästhetischen Enthusiasmus gleich beschneiden und sie heimlich beobachten.« Sie konzentrierte sich noch wenigstens eine Minute lang auf den Tiepolo, bevor sie sich die Zeit nahm, auf ihre eigene Weise ihre Beobachtungen zu machen. Ich ließ sie damit allein und ging hinüber zu Pamela, die ihren Körper in eine fast aufrechte Position gebracht hatte, um sich verächtlich die Leute anzuschauen, die den Raum betreten hatten. Als ich mich ihr näherte, warf sie mir einen ihrer wütenden Blicke zu, akzeptierte aber dann, ohne zu lächeln, dass wir einander kannten. »Hallo, Pamela.«
»Hallo.«
Sie war jetzt Ende 30 und hatte sich viel von der Schönheit ihrer früheren Jahre erhalten. Sie hatte ihrem Haar erlaubt, grau zu werden, hatte diesen Prozess vielleicht absichtlich in die Wege geleitet, silberfarbig, mit Strähnen schwach erdbeerfarbigen Rosas, die glitzerten, wenn das Sonnenlicht sie erfasste. Sie sah jetzt härter aus, eine kantigere Erscheinung, aber unvermindert fähig, weniger aggressive Schönheiten in den Schatten zu stellen. Abgesehen von der unmittelbaren Warnung allgemeiner Feindseligkeit allen und jedem gegenüber, die ihre Persönlichkeit automatisch ausstrahlte, einer unausgesprochenen Erklärung, dass kein Mann, keine Frau durch ihre Gegenwart unbedroht bleiben würde, schien sie über unsere Begegnung nicht verärgert zu sein. Sie war ihr nur gleichgültig. Aber auch diese Indifferenz war eingeschränkt durch ein gewisses Gefühl unterdrückter, nervöser Erregtheit, das auf Spannungen verwies, die eine Unterbrechung dessen, was sie gerade tun mochte, fast gut hießen. Gewöhnlich schloss ihre besondere Form des Selbstschutzes aus, dass sie auch nur einen Zentimeter weit ging, um Kontakte mit ihr zu erleichtern. Zweifellos ein äußerer Ausdruck eines inneren sexuellen Zustands. Sie war wie eine königliche Persönlichkeit, die bereit ist, Konversation zu betreiben, aber dem Gesprächspartner nicht den kleinsten Brocken an Unterstützung gewährt, sondern erwartet, dass von ihm jede Anstrengung, jeder Beitrag zu einer diskursiven Vitalität kommen muss. Jetzt jedoch taute sie ein wenig auf.
Jackie hat gar nicht erwähnt, dass Sie hier wohnen.
Ich nehme an, Sie sind mit diesem schrecklichen Mitten-in-der-Nacht-Flugzeug angekommen.
Wer ist das alte Mädchen? Eine von Jackies Lesben?
Ich hatte noch nie erlebt, dass Pamela im Ergreifen der Gesprächsinitiative oder auch in dem Bekunden eines Interesses an den Handlungen anderer Menschen so weit gegangen war. Ich erklärte ihr, dass weder Dr. Brightman noch ich selbst späte Ergänzungen zu der Hausgesellschaft Bragadins seien, und fügte zum Spaß ein Wort über Dr. Brightmans akademischen Ruhm an. Pamela antwortete nicht. Sie hatte die Gabe, ihr Schweigen ebenso böswillig erscheinen zu lassen wie ihre Worte. Dr. Brightman inspizierte weiter die Decke, während sie sich gleichzeitig diskret zu uns hinbewegte. Als sie nah genug gekommen war, stellte ich die beiden einander vor. Dr. Brightmans Verhalten war auf verbindliche Art bestimmt, das Pamelas keineswegs unhöflich, obwohl sie keinen Versuch unternahm, uns den Namen des Mannes, der sie begleitete, zu nennen. Dieser hatte sich ebenfalls aus seiner liegenden Position erhoben und traf jetzt vorbereitende Anstalten, Fremden zu begegnen. Offensichtlich war er mit Pamelas Abneigung gegen jegliche Art von gesellschaftlichen Konventionen vertraut, jedenfalls sehr wohl in der Lage, von sich aus zu handeln. Nachdem er ihr einige gebotene Momente, seine Identität bekannt zu machen, zugestanden hatte, stellte er sich ohne ihre Hilfe selbst vor. Seine Intonation, tief und angenehm, war amerikanisch.
Louis Glober.